ARD.
Dann starte ich mal die ganze Chose hier.
Mhm. Mit Anke, Engelke und Christian, die sind im Winter frei. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Du hast gemerkt,
das Jingle hat so ein bisschen geholpert.
Ach, wirklich?
Ja, aber
oh Gott, vielleicht
ist,
vielleicht ist ein bisschen Sahara-Staub einfach reingekommen in meinen Pult hier.
Ich weiß, dass du das nicht ausdenkst, aber das klingt so exotisch und falsch. Aber das ist wirklich, kann das sein?
Aber entschuldige bitte. Hast
jetzt
du
schon
keinen Sahara-Staub?
Warte mal, du bist so verzögert.
Ja, weil du hast gerade was umgestöpselt und damit hast du dein ganzes System in die Knie gezwungen fast schon. Aber jetzt ist wieder alles gut. Ohne Witz, du stolperst. Plötzlich warst du kurz weg und es zitterte alles, weil du was umgestöpselt hast.
Na, ich habe nur an, ich habe keinen Saft mehr und deswegen habe ich da.
Aha, ich verstehe. Und deswegen gab es kurz so einen kleinen Ruckler. Wir sind ja über Video miteinander verbunden. Mhm. Sahara-Staub. Auch du hast am Wochenende in Köln doch Sahara-Staub gehabt, oder
wo
nicht?
Wo denn? Wo soll ich den denn gesehen haben?
Ach, gab es den nur im Südwesten?
Ich bin erst gerade frisch wiedergekommen. Also von Wochenende kann nicht die Rede sein. Aber wo soll ich den denn gesehen haben?
In der Luft.
In der Luft?
Ja.
Nee, habe ich nicht.
Und auf den
gesehen.
Autos zum Beispiel, auf den Gartenmöbeln, die draußen auf der Terrasse stehen.
Habe ich nicht.
Ist witzig, du kommst ja aus dem Norden, so ein kleines bisschen.
Ja.
Also ich kann nur, vor 2 Tagen hieß es, Sahara-Staub kommt auf Nordrhein-Westfalen zu.
Mhm.
Bis zu 28 Grad in Nordrhein-Westfalen, doch neuer Sahara-Staub ist im Anmarsch. Vielleicht kommt er bei dir oben ein bisschen später an.
Okay.
Nein, also bei mir im Garten, auf dem Tisch, und so, hast du so eine ganz kleine dünne Sandschicht. Auf den Autos siehst du so eine.
Welche Farbe?
Ja, das ist einfach nur so Sand. Wenn es so richtig fett ist, ist es ja auch, glaube ich, sehr rötlicher Sand, meine ich, aus der Vergangenheit. Auf jeden Fall, der Himmel ist ein bisschen milchig hier heute gewesen, wegen des Sahara-Staubs. Und ich habe auch das Gefühl, dass er ein bisschen in der Kehle sitzt. Und da frage ich mich, ob ich es mir einbilde.
Aber dann,
ob der so krass in der Luft ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen trockener.
Aber wenn der über diesen weiten Weg gegangen ist, ja?
Ja.
Und sich auch niederlässt, dann fehlt er doch in der Sahara. Wie viele Tonnen sind denn das? Das ist ja schrecklich.
Ja, aber der wird, wie viele Tonnen sind das? Ich glaube 740.000 Tonnen.
Ja. Ist das so?
Ja, die haben genug da in der Sahara.
Okay.
Ja, so ein bisschen mehr oder weniger Sand. Es kommt ja auch alles wieder zurück. Der Sand wird ja, wie kann der Sand jetzt zum Beispiel, der Sand, der geht jetzt wahrscheinlich in den Rhein hinein. Bei uns regnet es wieder, dann wird der Sand irgendwie nach links und rechts gespült, dann geht er wieder in den Rhein, der Rhein fließt in den Ozean, aus dem Ozean steigt die Luft wieder auf und über Sahara fällt er wieder dahin, wo er hin will. So stelle ich mir den Kreislauf vor. Das ist Sahara-Staub.
Was für ein süßes Bild. Genau diese Sandkörnchen sind einfach auf diese Reise gegangen und kommen wieder zu Hause an irgendwann.
Ja, irgendwie. Der Kreislauf des Lebens. The Circle of Life. Mhm. The Circle of Life. Das war aus König der Löwen eigentlich. Wo das kleine Löwenbaby, glaube ich, in den Himmel gehalten wird, oben an der Klippe, oder? Erscheint
nicht
da
der Song? Ich habe den Film gesehen, aber ich weiß es nicht mehr so. Ich glaube, ich fand den nicht so toll.
Ja. So, ich will dir zu Anfang von einer ganz kleinen Begegnung erzählen. Das ist keine, ich habe nur zugehört, ehrlich gesagt. Es war mitten im Drogeriemarkt.
Also gelauscht.
Hinten in der Ecke, ja. Aber ich konnte nichts dafür. Ich stand als Erster da.
Okay.
Und neben mir kam so eine Frau und die suchte auch Sachen im Regal. Und sie hat auch noch ein Kind dabei. Und dann kam eine andere, vielleicht noch etwas jüngere Frau, kam dann so zu ihr. So ein bisschen, also irgendwie, man kannte sich, sie hat sie so angesprochen und sagte dann zu ihr, ah, hallo, ja, vielleicht haben sie kurz geplaudert, wie es geht oder so weiter. Und dann sagte die zu ihr, ne, also die etwas jüngere Frau, zu der Frau mit Kind, du, ich muss dir was sagen. Ich habe deinen Mann auf Tinder gesehen.
Oh mein Gott.
Und beide Ohren wurden so groß.
Oh Gott.
Also sie haben es ganz leise gesagt, aber in der Öffentlichkeit. Du also es war nicht gelauscht. So, dass sie geflüstert haben. Überhaupt nicht. Sie haben nur leise gesprochen. Okay. Aber richtig mitten zwischen den Regalen.
Oh du, mein Gott.
Ich habe deinen Mann auf Tinder gesehen.
Ach du Scheiße. In welcher Stadt war das?
Baden-Baden.
Oh Gott, Chrissy.
Im Drogeriemarkt in Baden-Baden.
Und das ist ja wirklich ein kleines Städtchen.
Ja, aber natürlich. Mein
da kennt man sich.
Auch ein bisschen Weltstadt, also ich meine.
Ja, komm. Come on.
Auch wie viele hier Einwohner? Ja, aber... Ich weiß nicht, 65.000 oder so. Also auch hier wird fremdgegangen, verstehst du? Also,
das wollte ich damit mondäne. Nicht sagen. Ich wollte nur sagen, ja. Das liegt da ein bisschen nahe, dass man einander häufiger mal sieht beim Einkaufen.
Ja.
Als in einer Großstadt
ja.
wie Köln.
Ja. Die Geschichte fand ich auf jeden Fall erstmal extrem
weiter?
Spannend. Du, ich habe deinen Mann auf Tinder gesehen, woraufhin die Frau gesagt hat, ah, das ist okay. Wir sind seit 2 Jahren getrennt.
Oh Gott, ein Happy.
Und dann sagte die andere, ach, das wusste ich nicht. Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Ah, okay, ja, das ist in Ordnung. Ist auch alles gut. Ich glaube, vielleicht auch in Frieden aus sich getrennt oder so. Okay. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ob ich mir das einbilde, ob das Wunschdenken ist. Aber die wirkte total entspannt und sagte, ja, wir sind seit 2 Jahren getrennt.
Okay.
Und damit war ja alles dann in Ordnung.
Oh mein Gott, aber was eine Ansage.
Ja, zumal die sich dann wahrscheinlich lange nicht gesehen hatten. Auch vielleicht kannten die sich vom Kindergarten zum Beispiel oder was auch immer.
Ja,
also das waren jetzt keine dicken Freundinnen, aber man kannte sich.
Oh.
Ich sag, das war eine sehr lustige kleine Situation.
Oh Mann.
So, Hammer. Hast du eigentlich die 13-plus-Gedichte inzwischen ein bisschen gelesen?
Habe ich gelesen, ja.
Hast du was vorbereitet eigentlich? Irgendwas Schönes? Du wolltest ja nochmal sagen, was so dein liebstes Gedicht ist.
Ich habe noch nicht alle gelesen, aber ich wollte dich fragen, ob du aus dem hinteren Teil bei den modernen zeitgenössischen Sachen, ob du mir schon mal Wilhelmine vorgestellt hattest, die Sängerin.
Nee, wir haben neulich drüber gesprochen.
Ach, Mann.
Und ich war nicht so glücklich über Songtexte.
Ja.
Und mein Gedanke war ja, dass ein Songtext an sich noch keine Poesie ist, auch gerade wenn er so mit den Wiederholungen und den Strophen abgedruckt wird.
Ja.
Mein Wunsch wäre es gewesen, und übrigens hat mich unser Poet in Residence, Matthias Kröner, der ja auch mit drin ist in diesem Heft, 13-plus-Gedichte, hat auch gesagt, dass er da ganz meiner Meinung ist, dass man eigentlich diesen Songtext auch meinetwegen von Künstlerseite verdichten müsste. Dass er aus diesen Zeilen ein in sich geschlossenes Gedicht macht. Dass es nicht so als Songtext wirkt, mit Refrain wird wiederholt und so.
Okay.
Und das fände ich schön, wenn man daraus ein Gedicht macht. Ja, könnten wir auch machen, so ist es jetzt nicht. Aber nee. Und da, glaube ich, ging es um Wilhelmine. Ist die Wilhelmine, die ist ja Popsängerin, ne? Und das war ja auch ein Song, glaube ich, von ihr.
Ja, Meine Liebe heißt der.
Genau, Meine Liebe.
Und ich wusste, ich wusste einfach nicht, ob ich eigentlich hätte wissen müssen, wer es ist. Aber dann hätte ich es
also,
wissen müssen.
Nein, ich kannte sie vorher nicht.
Oh, okay.
Ich kannte sie vorher nicht.
Aber gib mir noch ein bisschen Zeit, damit ich alles durchgearbeitet habe.
Ja,
ich habe schon meine Notizen
Problem.
Gemacht und so, aber es ist wieder echt so lesenswert. Und auch so angenehm, dass man das weglegen kann und dann irgendwann wieder nehmen kann. Und,
ja.
ne? Und das könnte man eigentlich, also das auch für Leute, die die ÖPNV nutzen oder öfter mal irgendwo rumsitzen und warten müssen, ist das natürlich ideal.
Ja.
Weil man einfach nicht blöder wird dadurch.
Ich finde, das ist auch das Beste überhaupt. Weil man dadurch einfach auch nicht blöder wird dadurch. Ich finde, das ist wirklich ein super Argument für alles, was man machen kann. Weil man nicht blöder wird dadurch. Es ist ja auch einer meiner liebsten Autoren ist ja auch mit drin. In diesen neuen Gedichten. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du ihn so gut kennst, aber es ist Matthias Politicki.
Matthias Politicki, das
ist ein Autor, gelesen. Der hat damals geschrieben Weiberroman, Herr der Hörner und so. Das waren so Romane,
das hast du
die
alles gelesen?
Richtig klasse waren. Habe ich alles gelesen, ja. Aber über die letzten 10,
aber
15
Weiberroman
Jahre schon.
Würde ich schon nicht kaufen.
Warum nicht?
Scheißtitel.
Megatitel. Es geht ja auch um die 70er Jahre und so.
Nee,
ein Megatitel.
Schlimm.
Ganz
finde
toll.
Ganz schlimm. Finde ich direkt so abwertend. Da ist so, weil wenn ein Mann Weib sagt, finde ich, oder von Weibern spricht, würde ich immer erstmal denken. Ja, erzähl mir mal, warum der lesenswert ist und dann gebe ich ihm eine Chance.
Darum geht es ja jetzt eigentlich.
Aber wieso, wenn du ihn magst, dann hat er dann
aber wir könnten
nicht,
kurz,
nur gut
wir,
sein.
Wir könnten kurz darüber einfach sprechen, über dieses Gedicht kurz.
Mhm.
Denn, ja, es ist interessant. Also er reist ja unglaublich viel. Ich glaube, der war, wie viele Länder gibt es? 197? Dank Mark Förster wissen wir das.
Ja.
197 Länder.
Mark Förster oder wer?
Mark Förster.
Okay. Ja. Hast du Förster gesagt oder bin ich doof?
Du, weißt du was? Ich glaube, das passiert mir in letzter Zeit öfter.
Dass du Mark Förster
Das passiert
sagst.
Mir in letzter Zeit öfter, dass ich Mark Förster sage. Nee, aber habe ich wirklich Förster jetzt gesagt? Mhm. Ich habe neulich schon mal irgendwo Mark Förster gesagt. Und Mark Förster ist ja wiederum, nee, ein Filmregisseur. Der heißt auch Mark Förster, ne?
Der heißt auch Mark Förster, ja.
Der heißt auch Mark Förster. Mhm. Es gibt keinen Mark Förster. Mhm. Ja.
Aber ja, du hast recht. Also der reist wohl sehr, sehr viel. Inspiriert durch seine Reisen in Afrika und Asien, das zum Reisen neben den Angaben.
Ja, reist unglaublich viel. Und hat auch schon immer Gedichte geschrieben. Ach, also komm, schon 100 Jahre. Ich habe hier auch seine gesammelten Gedichte von bis.
Ach komm, du bist ja richtig Fan.
Ja, ich bin wirklich, wirklich großer, großer Fan gewesen immer.
Okay.
Und ja, und dieses Gedicht können wir kurz mal Ende der Sommerzeit.
Ja.
Und da bin ich nicht so hundertprozentig sicher, was es genau ist.
Aber ist das so ein Schimpfer? Guck mal, hier steht auch in dem Text, wehrt er sich gegen eine Einschränkung seiner Fantasie durch die Ideologisierung der Debattenkultur und woke Sprachschemata.
Ja, also ein
ist
Schimpfer.
Ist das so ein Motzkopf?
Nee, ein Schimpfer ist er nicht, aber er war früher so ein Revolutionär, der einfach auch anders ist geschrieben hat. Und ist alles klar. Ich glaube, cool. der hat auch ganz viel klein geschrieben und so. Also der hat früher, aber das war ganz früher, bevor ich ihn kannte. Da war also vielleicht nach seiner Studentenphase. Und da erinnere ich mich, dass er irgendwie da so sich aufgelehnt hat gegen die gängigen Schreibweisen. Und ich meine auch, dass er eine Zeit lang dann auch klein geschrieben hat alles. Und,
Na, da würde er sich ja freuen, dass ich den Titel schon blöd finde, Weiberroman. Dann passe ich ja genau in sein Feindbild.
Ja, dafür finde ich den Titel sehr gut.
Ja. Sollen wir es mal lesen jetzt, wo
ja,
wir so viel über
Ende der Sommerzeit. Dies irre Geglitzer in deinem Blick. Beim Abschied wird es verlässlich sein. Glimmern und schließlich
falsch.
Ein großes... Was?
Mark Förster. Wird es verlässlich ein, nicht sein.
Ach, du hast völlig recht. Mhm. Ah, ich muss mal meine Brille abnehmen, dann kann ich mich besser lesen.
Diesen Satz liebe ich auch. Ich nehme mal meine Brille ab, dann kann ich besser lesen.
Also es ist erstaunlich dunkel bei mir. Ja, dieses irrige Glitzer in deinem Blick. Beim Abschied wird es verlässlich ein Glimmern und schließlich ein großes glasiges Schimmern. Getrennt sein ist unser Geschick. Einen Sommer lang hast du gefragt, du denkst doch an mich, kommst wieder. Heute schlägst du die Augen stumm nieder, es ist ja alles gesagt. Ein schiefes Lächeln, das du mir schenkst, das Schimmern im Auge ist dir geblieben. Ich lächle zurück und weiß, was du denkst. Wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen und nichts zu beteuern und nichts zu beklagen. So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben. Diesen letzten Satz, den finde ich irgendwie richtig gut. So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben.
Aber wenn man sonst sagt, so haben wir uns den Sommer vertrieben. So haben wir uns.
Ja, aber aus dem Sommer vertrieben.
Das ist
ja
irre.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Aber ich find ganz gut den Satz, getrennt sein ist unser Geschick.
Getrennt sein ist unser Geschick. Und ich frage mich.
Ja, okay, das finde ich, das gefällt mir.
Ja.
Ich mag auch
gefällt das auch, aber. Ich bin noch nicht so hundertprozentig. Geht es da um zwei Menschen? Oder geht es um ihn und den Sommer?
Soll ich mal nochmal lesen? Achtung, man kann so nachdenken dabei. Dies irrige Glitzer in deinem Blick. Beim Abschied wird es verlässlich ein Glimmern und schließlich ein großes glasiges Schimmern. Getrennt sein ist unser Geschick. Einen Sommer lang hast du gefragt, du denkst doch an mich, kommst wieder. Heute schlägst du die Augen stumm nieder, es ist ja alles gesagt. Ein schiefes Lächeln, das du mir schenkst, das Schimmern im Auge ist dir geblieben. Ich lächle zurück und weiß, was du denkst. Wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen und nichts zu beteuern und nichts zu beklagen. So haben wir uns aus dem Sommer vertrieben. Ich glaube schon, dass es da um Leute geht. Was sagst du denn um Schuhe?
Also, in der Erläuterung dazu steht ja auch, nee, dass zum Reisen neben dem Ankommen auch immer ein Abschied gehört, zeigt der hier abgedruckte Text.
Naja, schau mal, also ich blieb hängen bei getrennt sein ist unser Geschick. Mhm. Und das sind ja, da geht es ja um Menschen, die verdrängen und die das nicht hinkriegen irgendwie und das auch eigentlich bereuen oder es beide beobachten. Ich glaube schon, dass es da, ist doch eigentlich alles drin.
Ja es ist vielleicht ein Sommerflirt.
Ach so, du fragtest, ob das eine richtige Beziehung ist oder eine Ehe oder
Eine Ehe ist auf keinen Fall. Wir haben ja gelernt, Lebewohl zu sagen. Das heißt, man trifft sich. Vielleicht ist es ein Kurschatten. Und jedes Jahr trifft
wir haben
man
gelernt,
sich wieder.
Lebewohl zu sagen. Kann doch auch mit einem Partner oder einer Partnerin sein, seit 50 Jahren. Immer wieder
aber ich finde,
auf Reisen
Lebewohl
gehen.
Klingt so definitiv erstmal. Das ist nicht so für zwei Wochen oder für 10 Tage.
Ganz kurz mal. Jemand, der zum Beispiel so einen Job hat wie Anja, unsere Zugbegleiterin in Residence.
Genau.
Guten Tag, auf Wiedersehen, guten Tag, auf Wiedersehen, guten Tag, auf Wiedersehen. Das ist ja ein einziges Abschied nehmen ständig. Lebewohl.
Ja, aber hier geht es ja um den Sommer.
Oh, shit.
Ende
der
Sommerzeit.
Wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen. Lebewohl ist ja eine richtige Trennung. Sicher jetzt.
So habe ich es verstanden.
Oh,
und es ist Ende der Sommerzeit. Also in diesem Sommer, da sind die beiden zusammen und dann ist der Sommer vorbei und sie müssen sich wieder trennen.
Oh, du hast recht, okay.
Und wir haben gelernt, Lebewohl zu sagen. Das heißt, es ist quasi immer jemand, den man nur im Sommer irgendwie sieht. Naja, okay, gut. Aber vielleicht kann er uns ja demnächst selber dazu nochmal was sagen.
Hast du mit ihm mal gesprochen?
Ich kenne Matthias Politik so ein bisschen. Wir sind über die all die Jahre immer mal wieder so ein bisschen in Kontakt gewesen. Ja, es ist wirklich ein super, ein Spitzentyp. Ich schreibe ihm einfach mal und wenn er sich meldet, dann... Wenn er über sein Gedicht sprechen mag. Ich finde das irgendwie spannend.
Du musst ihn nur warnen, dass ich gendere, ja? Nicht, dass er sofort auflegt.
Ich überlege gerade, ob er irgendwas zum Gendern hat.
Naja, er schreibt doch hier, in dem Text wehrte er sich gegen eine Einschränkung seiner Fantasie durch die Ideologisierung der Debattenkultur und woke Sprachschemata. Ich glaube, dass die meisten Gendern als Ideologisierung der Debattenkultur verstehen und sich dadurch
muss aber nicht sein.
Angegriffen.
Also vielleicht ist Gendern aber auch außerhalb dieses woken Verhaltens. Aber Gendern ist vielleicht schon eher so in den allgemeinen Gebrauch eingegangen.
Er ist in Bayern verboten.
Das ist in Bayern verboten. Das ist in Bayern verboten.
Das ist in Bayern verboten, aber das ist ja kein Witz, Mann.
Auf dem Amt auf jeden Fall so.
In Schulen, überall.
Ja, aber der ist offen für alles. Also keine Sorge. Und wenn einer nicht gendern will und das total blöd findet, ist das genauso okay.
Ich würde ja auch lieber nicht gendern. Ich würde ja auch sehr gerne nicht gendern. Das ist wahnsinnig anstrengend und ungemütlich. Aber ich meine, finde, dass ich was ändern muss und irgendwo fange ich an.
Ich mag ja die zwei Punkte. Ich mag ja das
mag
schriftliche Gendern mit zwei Punkten.
Das sieht schön
finde ich
aus.
Super. Ich finde, das sieht irgendwie, das ist was Neues. Ich finde, da wird die Sprache frisch durch. Ich mag diese zwei Punkte.
Ja.
Das große I finde ich nicht schön innerhalb eines Wortes. Das Binnen-I. Aber die Punkte finde ich super. Naja, so, erzähl mal, was hast du schönes gelesen?
Ich habe so eine schöne Collage gemacht. Guck mal, wo ich uns reingeklebt habe.
Alrighty.
Wir sind unterm Tisch von Manuel
richtig, wir
und
haben,
Simon.
Wir haben ein Foto gemacht im Pixie-Automaten, der absurderweise viermal das gleiche Foto rausgehauen hat.
Das ist nicht bei allen so. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Das ist nicht bei allen.
Denn dies
so.
War eher ein Passfoto-Autograf, Fotoautomat und nicht so ein Spaß-Fotoautomat.
Naja, aber du hast ganz oft die Option, willst du ein Passbild machen oder willst du ein bisschen funny sein?
Ja.
Klicke hier. Und das, also wenn ich das mache, ich mache das ja regelmäßig, habe ich eigentlich immer Glück. Und da gibt es auch die Option, vier verschiedene Quatschfotos.
Ich weiß, aber dieser hier hat keinen Spaß verstanden.
Ja. Okay, Chrissy, ich erzähl dir was. Ich habe gestern im Zug gesessen.
Also man muss dazu sagen, was du eingeklebt hast.
Ja.
Wir waren ja am Mittwoch bei Manuel Rubey und Simon Schwarz in München im Lustspielhaus zusammen.
Wir sind extra beide dahin gefahren, weil das
extra beide angereist
ein bisschen auf der Strecke lag bei dir, bei mir nicht so richtig.
Also richtig.
Aber
Ich wäre auch so gekommen, also so ist es nicht. Und da haben wir uns also am Mittwoch in München gesehen, du hast die Karten eingeklebt, du hast unser kleines Passfoto aus dem nicht Spaß verstehenden Automaten hast du eingeklebt. Sehr schön. Okay, gut. So.
So, also, ich saß jetzt mehrfach im Zug und habe das erste Mal seit langem wieder ein Buch gelesen. Und wir lesen ja beide ganz gerne, und das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Ein Buch gelesen, das mich so gepackt hat, dass ich gefangen war in diesem Dilemma oder diesem seltsamen Spagat, schnell durchlesen, weil ich es nicht aushalte, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und bloß nicht weiterlesen, dann ist es vorbei. Kennst du das? Das habe ich nicht oft. Hast du das oft?
Ja, Gott. Das Schlimmste ist, wenn man so ein Buch gehabt hat, danach ein Buch zu finden, das dich auch nur annähernd so zufriedenstellt. Oh, das ist die Hölle.
Ja, aber das ist ja das Leben. Das kriegen wir schon hin. Aber wie oft hast du das denn? Ich habe das nicht so oft. Das muss
ich
mal gestehen.
Nein, wirklich nicht so oft. Die meisten Bücher sind dann nett und ganz okay und hat mir ganz gut gefallen. Aber so richtig eins, wo man Seite für Seite verschlingt. Finde man nicht so
ich
oft.
Ich saß mit diesem Buch, jetzt mehrfach, ich lese ja am liebsten im Zug, ne? Ich saß mit diesem Buch im Zug und das muss ich dir sagen. Und hatte diesen Drang und das war richtig körperlich. Ich blätter jetzt zum Schluss. Ich gucke jetzt bei den letzten Seiten, ob der Name da ist. ne, weil es darum geht, da geht es um Menschen, die verschwinden und man macht sich so Sorgen. Und das ist eins der emotionalsten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Also, oder es hat mich gepackt. Das Buch an sich ist nicht emotional, aber ich wurde damals emotionalisiert. Und ich dachte, komm, ich kann doch einmal kurz hinten gucken.
Also, dafür habe ich ja gar kein Verständnis.
Habe ich auch nicht gemacht. Weil ich mich selber dafür auch gehasst hätte. Und hassen ist so ein großes Wort, aber ich hätte mich richtig blöd gefunden dafür.
Ja, ich kenne ja jemanden, die liest.
Die letzte Seite zuerst?
Die letzte Seite relativ am Anfang, damit es nicht zu spannend ist.
Wer macht das? Okay,
kenne ich. Jemand. Personen, die jetzt vielleicht auch nur so Luftlinie durch mehrere Betonwände auch wirklich nur 20, 30 Meter entfernt sind. Also, und ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir in der Seele weh.
Ja. Ja, okay. So, aber ich will dir nur meinen Zustand beschreiben, wie sehr ich gepackt war, wie sehr ich da drin war und dachte, ich halte das nicht aus. Und jetzt habe ich es gestern zu Ende gelesen und ich habe wirklich dolle geweint. Ich habe wirklich, wirklich dolle geweint. Und zwar nicht erst am Schluss, sondern schon so im letzten 300 Seiten hat es, glaube ich, warte. Ja, sag mal so, die letzten 50 Seiten hat es mich so weggerissen, dass ich gedacht habe, ich ertrage das nicht. Wie kann denn ein Buch sowas mit einem machen? Wie kann denn ein Buch einen so in eine andere Welt nehmen? Und ich habe mal wieder Glück gehabt, Chris. Ich habe echt, das ist mir jetzt schon einige Male passiert, da ist die Jury wahrscheinlich auf Zack, das ist wieder ein Booker Prize Gewinner.
Okay.
Das hatte ich doch bei Dings auch, Bernadine Evaristo, oder? Hatte ich das bei der? Ja, ich glaube schon. Also, dass ich dachte, ne, weil in meinem Buchladen, in einem meiner Lieblingsbuchläden auch häufiger so diese Empfehlungen draußen dran kleben. Weißt du, was wir beide ja so mögen?
Natürlich,
dass klar. Kompetente Menschen sagen, um das und das geht es in dem Buch und das habe ich dabei empfunden, als ich es las und aus dem und dem Grund möchte ich es empfehlen. Und das Buch gibt es noch nicht auf Deutsch, deswegen muss ich dich jetzt mal fragen, ob ich trotzdem schon davon schwärmen darf. Also es gibt zwei Punkte, die dagegen sprechen, dass ich jetzt davon spreche. Erstens kommt es erst im September auf Deutsch raus, ich habe es auf Englisch gelesen. Zweitens ist es so geschrieben, dass du es nicht lesen möchtest, weil es mehr oder weniger so ein durchgehender Text ist und weil es keine Anführungszeichen gibt. Bei wörtlicher Rede, das musst du selber rausfinden, dass es wörtliche Rede ist.
Okay, das teilweise wäre jetzt noch kein Problem. Also
ja?
das kann ich, das ist ja auch öfter mal, das ist einfach nur so quasi so ein Komma getrennt ist. Also, aber dann versteht man es zumindest trotzdem als wörtliche Rede.
Und ich habe jetzt vor lauter, wie soll ich sagen, Begeisterung auch ganz viel über den Autoren wissen wollen. Den finde ich jetzt plötzlich auch super sympathisch. Hab ganz viele Interviews mit dem gesehen, weil der natürlich, weil er im vergangenen Jahr den Booker Prize gewonnen hat, auch viele Interviews gegeben hat. Hab mir das alles angeschaut, finde den super und möchte das Buch so gern empfehlen. Und obwohl es auf Englisch jetzt erstmal nur erhältlich ist, kann ich mal wieder sagen, Leute, das schafft ihr auch mit eurem Schulenglisch. Weil es keinerlei Fachbegriffe gibt, die man nachschlagen muss, keinerlei Formulierungen, keine Idiome, die man nicht kennt, wenn man nicht Muttersprachlerin ist, total easy zu lesen. Und man bei die ersten, sage ich mal, 50 Seiten denkt man so, ja komm, kommt ihr jetzt mal in die Pötte und dann kann man es nicht mehr weglegen. Also so ging es mir auf jeden Fall.
Aber 50 Seiten ist lang.
Ja, da muss man durch. Aber das hatte ich ja bei Oreo auch.
Schade,
das haben ja auch, aber
gesagt.
Das haben ganz viele Lieblinge auch angefangen und dann gesagt, nee, Anke, sorry, ich schaff's nicht.
Und habe ich auch kein Verständnis für, ehrlich gesagt, dass man nach 50 Seiten erst in Fahrt kommt. Ich finde das.
Warte mal, lass mal gucken,
ich finde, nach 20, 30 Seiten, finde ich, sollte man einen haben. Wenn man also so ein kleines Bild braucht als Autor, dann als Autorin, dann sage ich mir, ja, okay, aber 50 Seiten finde ich dann echt schon ein bisschen lang.
Ja, aber die brauchst du total, um in diese Familie einzutauchen. Ach, jetzt ist es mir egal, ich erzähle jetzt, was für ein Buch es ist, okay?
Natürlich, du musst, also du hast ja schon angefangen jetzt.
Ja.
Also wir wissen schon, das ist ein bisschen elitär natürlich jetzt über so ein englisches Buch zu sprechen, weil die meisten es nicht lesen werden.
Ja, aber...
Und, ja, das ist schwer.
Okay.
Nichtsdestotrotz.
Aber man kann ja ein Buch laden, man kann es ja mal schon mal vorbereiten. vorbestellen im Buchladen, hingehen und sagen, hallo, im September kommt es auf Deutsch, möchte ich dann gerne lesen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass die deutsche Übersetzung auch spitze ist, aber da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen.
Die verstehen auch, was sie machen. Die wird auf jeden Fall gut sein. Also alles,
meine ich auch. Und sogar von Oreo, einem meiner Lieblingsbücher, da ist ja sogar die Übersetzerin ausgezeichnet worden, weil das so schwer zu übersetzen war und die hat so einen guten Job gemacht. Also nichts gegen Übersetzung, die sind zum Teil ja wirklich spitze. So.
Vorfreude ist ja auch die größte Freude. Das ist auch noch, wenn das ich das kurz noch früher
das
erwähne.
Das liebe ich. Vorfreude ist wirklich die größte Freude.
Ja, es ist wirklich, man denkt, es ist ein blöder Satz, aber es ist erwiesen, dass Vorfreude glücklicher macht als das Event dann selbst. Und das finde ich so erstaunlich.
Wegen der Enttäuschung dann der möglichen, oder weil das dann das Event selber
gar,
so klein
gar nicht. Also,
ist?
Nimm mal an, du freust dich auf den Urlaub. Ja. Du fährst 2 Wochen nach Frankreich. Ja. So, und das war Vorfreude.
Ja.
Diese 2 Wochen Urlaub in Frankreich, die sind natürlich okay und die sind
und
schön.
Die sind so schnell rum.
Aber sie machen dich nicht so glücklich wie die Vorfreude darauf.
Okay.
Das ist erwiesen. Und das finde ich total erstaunlich.
Das ist echt erwiesen.
Das ist komplett irre.
Ja, ja.
Ja, es ist erwiesen. Du hast mehr Ausschüttung, mehr Serotonin. Es macht dich viel glücklicher.
Ich bin aber auch dazu übergegangen, wenn wir eine Reise machen, eine große Reise. Ich überlege gerade, ob ich das für mich selber auch so handhabe. Ja. Also das werden Leute auch kennen, die eine große Familie haben oder mit FreundInnen verreisen oder Familie, was auch immer. Dieses schon Monate vorher sich darauf freuen, das finde ich einfach toll. Das hebt einen so und das trägt einen manchmal durch blöde Zeiten.
Mhm. Ich habe das unterschätzt. Ich habe das nie so richtig verstehen können und auch verstanden. Aber als ich mal mit einem Experten dazu telefoniert habe und der das einfach mal so erklärte und sagte, es ist erwiesen. Und da erst habe ich mich mit dem Thema Vorfreude so auseinandergesetzt.
Kanntest
und
du keine?
Halt.
Hast
natürlich
du nicht an Vorfreude
kannte ich
gearbeitet?
Vorfreude. Aber ich war auch früher, glaube ich, etwas ungeduldiger, als ich das heutzutage bin. Ich glaube, ich bin ein geduldigerer Mensch geworden.
Ah, okay.
Ja, mit den Jahren. Ist erstaunlich. Also wenn jetzt irgendwas kommt, auf das ich so warte, dann kann ich jetzt viel besser warten, diese 2, 3 Wochen, 2, 3 Monate. Weißt du, ob es ein neues Fahrrad ist oder was auch immer. Als ich das hätte früher können, dann denke ich mir, oh fuck, ich will das jetzt endlich haben. Ich habe eigentlich keine Geduld.
Ja.
Ja. Gut, aber Vorfreude. Ich habe Vorfreude auf jeden Fall unterschätzt. Das tue ich jetzt nicht mehr.
Okay.
Auf was dürfen wir uns denn vorfreuen?
Man darf sich freuen auf eine Geschichte, die so spannend ist und so emotional und so zu Herzen geht und im Hier und Jetzt ist. Und ich glaube, wir können haben da alle einen Bezug zu. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das Buch gefällt. So wie ich ja auch immer sage. Und da bin ich relativ apodiktisch. Nee. Entweder man ist apodiktisch oder man ist es nicht, aber...
Was ist denn apodiktisch?
Dass man Nein sagt.
Ich könnte
sagt,
das Wort gar nicht benutzen.
Das ist ein super Wort übrigens. Das würde ich mal übernehmen in den aktiven Wortschatz an deiner Stelle. Apodiktisch heißt, wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Und da gibt es kein Zurück.
Ah, echt?
Da gibt es gibt kein Zurück. Es kommt für mich nicht in Frage, heißt das.
Okay, sehr cool.
So, und ich sage dann immer, ich finde Horrorfilme blöd, ich finde Actionfilme mit Geballer blöd und wo irgendwie Blut da rausläuft und so weiter. Das finde ich blöd. Bei Filmen bin ich da relativ klar. Und dann guckst du dir die Liste meiner 50 liebsten Filme an oder sagen wir mal wegen 20, da sind 3, 4 dabei. Da werden nur Arme und Beine abgehackt und Sachen gemacht, schlimme Sachen gemacht. Das habe ich dann auch gedacht, habe ich mich so ein bisschen geschämt, dass ich da so das Maul so aufgerissen habe. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ist doch egal, ist doch wurscht. Aber so ist es bei diesem Buch auch, weil es dystopisch ist, weil es eigentlich wahnsinnig traurig ist. Und aber manchmal brauche ich so ein Buch, habe ich das Gefühl. Und das passte jetzt gerade sehr, sehr gut und hat auch ganz viel mit der aktuellen Lage zu tun hier in Deutschland und mit uns, die wir sagen, was passiert denn hier gerade? Warum gehen wir so auseinander alle? Warum sind wir nicht gut zueinander? Ne?
Mhm.
Das Buch heißt Prophet Song und ist von Paul Lynch.
Prophet Song.
Paul Lynch ist so 40-something und ist ein Ire, lebt in Dublin und hat schon recht früh gemerkt, dass er gerne schreiben möchte, hat bei Zeitungen gearbeitet und war recht lange Zeit zum Beispiel einige Jahre Filmkritiker, auch bei einer bedeutenden Zeitung. Und das ist sein 5. Roman schon, der hat schon einiges geschrieben. Und über den Roman selber hat er in einem dieser tollen Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, man hört ihm auch gerne zu übrigens, wenn irgendwelche Lieblinge schriftstellerische Ambitionen haben, Leute, zieht euch den Typen rein, der kann richtig gut darüber reden, was so gut ist am Schreiben und woran man merkt, ob man schreiben muss.
Ne? Weil wir ja alle schon mal gedacht haben, ach na ja, so ein kleines Essay würde ich auch hinbekommen oder eine dufte Kurzgeschichte. Und dann merke ich immer, nee, null, null. Ich habe null Ambitionen und auch gar keine Begabung dazu. Und ich hatte am Wochenende ja wieder eine Lesung, ne, von der Häschenschule. Und da hole ich ja Kinder einfach auf die Bühne. Ne, wenn ich so den Eindruck habe, die wollen jetzt was erzählen, ich habe da ein ganz gutes Gespür, dann stehen die da plötzlich auf der Bühne, so kleine, alle unter 10, ne, also ganz kleine. Und da stand auch wieder, da stand eine bei uns auf der Bühne und Josephine. Und da habe ich das sofort angemerkt, die auch selber schreiben möchte gerne. Ah, und die hat dann erzählt, okay, cool. Ja, und ich weiß auch schon den Titel, Dinge, ich habe jetzt den Namen vergangen, und das verwunschene Amulett oder irgendwie so ähnlich hieß das. Und dann später bei der Signierstunde kam dann ihre große Schwester auch mit an den Tisch. Und dann sagte ich, hallo, und dann sag ich, ach, und was machst du so gerne? Schreibst du auch? Und sie sagt, nein, ich male. Habe ich gesagt, na, dann tut ihr euch doch zusammen natürlich. Die eine schreibt, die andere malt, bums, haben wir schon das Buch. Wie auch immer, also alle Lieblinge, die Ambitionen haben oder denken, vielleicht muss ich schreiben, kann ich nur empfehlen, die aktuellen Interviews mit Paul Lynch mal sich anzugucken. Die gibt es dann auch mit deutschen Untertiteln, das ist also überhaupt kein Problem.
So. Das ist das Gute.
Ja, und der hat, und das ist die Genese ein bisschen des Buches, der hat, wie er zu diesem Buch kam, der hat 6 Monate lang, und das hat er selber gesagt in einem Interview, fand ich so toll, ich habe 6 Monate lang das falsche Buch geschrieben.
Oh. Ach, das waren die ersten 50 Seiten.
Und dann hat er gemerkt, das ist ein ganz anderes Thema, komplett andere Sache.
Ja, klar.
Und dann, was für eine Überwindung das kosten muss, für einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin zu sagen, nee, das ist einfach Grütze, ich lasse das jetzt. Bei ihm hat 6 Monate gedauert, die Arbeit von 6 Monaten einfach weg und am nächsten Tag sich hingesetzt und im Grunde schon, sagt er, die erste Seite des Romans von Prophet Song so geschrieben, wie sie mehr oder weniger jetzt auch das Buch ist. Ist das nicht verrückt? Ganz anderes Thema, ganz andere Sache. Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, keinerlei Begabung habe, sowas zu schreiben. Aber so muss das wohl sein. Ich sag dir, worum es geht. Wir befinden uns in Dublin. Wir befinden uns im Hier und Jetzt, obwohl beides nie so explizit gesagt wird. Und die Hauptfigur ist eine Frau. Und da muss ich auch mal sagen, dieser Typ schreibt, ehrlich gesagt, so wie ich mich manchmal fühle oder wie man sich vielleicht auch, ich kann nicht von anderen sprechen, aber wie ich manchmal denke, ja, okay, verstehe ich. Ne, auch wie, wo man so denken würde, egal ob Mann oder Frau, aber wenn man aus einer Perspektive schreibt oder mit Blick auf einen Menschen, dann würde man doch ganz schnell in Klischees verfallen. Überhaupt nicht. Macht er ganz toll. Und die heißt Eilish, die Protagonistin, Eilish Stack. Und die ist verheiratet, die ist Wissenschaftlerin, ist verheiratet mit Larry, einem Lehrer und einem Gewerkschaftsführer. Und die haben gemeinsam 4 Kinder, ein ganz frisch, der kleine Ben. Und dann gibt es eine einzige Tochter, noch Molly, die ist schon ein bisschen älter. Und dann gibt es noch Bailey, der ist 13. Und Mark ist der Älteste, der ist fast volljährig. Und die leben so vor sich hin. Und eines Tages steht jemand von der neu gegründeten irischen Geheimpolizei vor der Tür und möchte mit Larry sprechen, mit dem Mann. Ja, der ist aber auf eine Demo gegangen, weil gerade viel demonstriert wird und es gerade politisch ein bisschen eng ist. Und die Leute auf die Straße gehen und so weiter. Und der kommt nicht nach Hause. Und jetzt sieht sich Eilish damit, sieht sich gezwungen, damit umzugehen, dass sie ihn auch nicht erreicht, dass sie nicht weiß, wo er ist, dass es keine Informationen gibt und dass aber mehrere Sachen passieren in der Nachbarschaft und auch im Freundinnenkreis, dass da Freundes- und Freundinnenkreis, dass da irgendwie Leute nicht wieder zurückkommen und man merkt, die Stimmung verändert sich und das geht relativ schnell. Und wir befinden uns dann in einem sehr schnell, es geht das wirklich, und das ist das Dystopische daran, man befindet sich ganz schnell in so einem neuen, totalitären, autoritären Staat oder in so einer Herrschaft, ja, in einer totalitären Herrschaft. Und damit muss sie umgehen. Und da hat sie hat aber 2,5 Teenager auch zu Hause, weißt du, die pubertieren und die das alles blöd finden. Die Tochter, die das nicht versteht, dass die Mutter nicht, dass der Vater nicht zurückkommt. Und da geht's ganz schnell um Schuld. Und die Mutter ist dann der Buhmann. Und lustig, Buhmann ist die Buhfrau. Und
ja, aber wirklich.
Nee, Buhmann ist ein gutes Wort. Und ja, und es gibt, die muss aber ständig Entscheidungen treffen. Und deswegen ist dieses Buch, glaube ich, auch so geschrieben, was den Stil angeht, dass es keine Absätze gibt. Ne? Nicht so, dass es nicht so Paragraphen sind, die dir helfen, zwischendurch mal durchzuatmen.
Oh, ich liebe Absätze.
Ich weiß das, deswegen sage ich ja, für dich ist das eventuell nichts. Ja, ich habe es dir trotzdem gekauft. Ich habe es dir trotzdem gekauft und geschickt.
Ich bin jetzt skeptisch natürlich, weil da keine Absätze.
Hätte ich dir nicht sagen sollen, aber dann hättest du ja aufgemacht.
Anführungszeichen egal.
Okay.
Aber keine Absätze.
Ja, aber das hilft. Und er hat das auch beschrieben. Paul Lynch, der Autor, hat mir das auch erklärt. Dir und mir. Der hat gesagt, die Eilish, der spricht die natürlich nicht Eilish aus. Der sagt Eilish, weiß ich nicht. Der spricht die anders aus.
Wenn er Irish ist, sagt er Eilish.
Ja, sowas sagt er.
Eilish. Er spricht ganz interessant. Das ist ein bisschen wie so ein Bayer Englisch spricht.
Ach so.
Eilish.
Und mit so ein bisschen zu viel getrunken. Gell?
Ich hatte das Gefühl, beim Schottischen, da hatte ich immer früher das Gefühl, das ist, als wenn ein Bayer Englisch sprechen würde.
Ach so.
I don't know. Irgendwie so ein bisschen so die Schotten. Ah. Aber das ist Irish. Das ist Irish. Die sind ja mal sehr viel hinten drin im Gaumen, glaube ich, so die Iren.
Ja.
Also Irish, from Ireland.
Ja,
weißt du was?
Genau.
Und from das Ireland. Ja, das ist ja, so. Also die Worte verlassen kaum den Mund. Die verlassen kaum das Gehege deiner Zähne, sondern es bleibt alles so hinten drin. From Irish.
Und dieses komische R, das ist mir doch neulich in Amsterdam auch wieder begegnet, weil ich dann ja immer direkt so tue, als könne ich das auch so sprechen. Und dann wirklich. Also die sagen ja
wirklich.
Die sagen ja nicht wirklich, wenn sie versuchen, Deutsch zu sprechen. Dann sagen sie wir. Also das geht auch hinten wirklich.
Die Niederländer.
Ja. Das ist ganz toll.
Wirklich, ja.
Die haben ganz oft ein rr auch da drin, was so ein bisschen Englisch oder Amerikanisch dann kurz mal klingt. So, also er hat das so beschrieben, der Autor. Der hat gesagt, das geht da alles so fix. Und es ist so, diese Frau muss so viel, die hat so viel auf dem Zettel. Ja, die ist jetzt alleine mit diesen vier Kindern und nach, dann geht ständig die Elektrizität weg, dann gibt es nichts mehr einzukaufen, dann wird sie nicht mehr bedient beim Fleischer, weil es plötzlich so eine Spaltung gibt im Land. Du bist entweder für die Regierung oder dagegen und dann bildet sich dann gibt es natürlich eine Gegenbewegung und der will sich ihr ältester Sohn anschließen und dann ist er plötzlich weg und sie erreicht ihn nicht. Und dieses, das kennen alle Eltern, dieses, warum keine Antwort auf dem Handy? Alter, ihr starrt den ganzen Tag auf dieses fucking Handy. Warum schreibt ihr nicht zurück, wo seid ihr? Und das jetzt in einer Art Kriegszustand und dann bricht tatsächlich ein Krieg aus. Und dann ist es wirklich...
Aber jetzt noch nicht zu viel verraten, ne?
Nee, und ich glaube, hier höre ich auch auf, weil... ich sowas gar nicht lesen möchte eigentlich. Wie kommt das, dass dieses Buch mich so reinzieht und ich so an dieser Frau dran klebe? Und Chris, ich verrate jetzt ein Geheimnis und auch den Lieblingen, das muss unter uns bleiben. Also, wenn ich, warte mal, 18, also ich glaube, die Eilish ist Anfang, lass die mal Anfang 40 sein, Anfang Mitte 40. Er ist eine Traumrolle. Wer immer diese Rolle spielen darf und das Ding wird verfilmt, das ist nur noch eine Frage von Minuten, dass es entschieden wird. Wahrscheinlich sind die Rechte schon längst verkauft und da sitzt schon irgendjemand dran und schreibt hoffentlich ein gutes Drehbuch daraus. Das ist die Rolle des Lebens. Diese Frau, wie die Entscheidungen treffen muss und bei den Kindern da aneckt, bei den FreundInnen, bei der eigenen Schwester, die in Kanada lebt und immer sagt, kommt nach Kanada, hier, ich schicke euch Geld. Und sie sagt, und wer bleibt, achso, ich habe den Vater vergessen. Ich habe den Vater vergessen, der in der Nähe lebt, aber eine beginnende Demenz hat. Das heißt, sie ist in diesem Dilemma. Man kann natürlich noch, dann fliehen alle Leute, alle sagen, komm raus aus dem Land, raus aus Irland, raus. Und sie sagt, nein, ich bleibe hier. Wo soll denn mein Mann hin? Wo soll denn Larry hin, wenn er nachher nach Hause kommt und keiner ist da? Was ist mit meinem Vater? Weißt du, denn die Nachbarin ruft an und sagt, ich habe oder sagt man, die gucken nur so verstohlen aus dem Fenster und man spricht nicht und so dieses schreckliche Schweigen, was man ja kennt aus Unterdrückungsstaaten, also wo du auch dich nicht traust, mit jemandem offen zu reden, weißt du? Und natürlich sagt er, der was ihn inspiriert habe, sei zum Beispiel der Krieg in Syrien gewesen, aber auch die Flüchtlingsdiskussion, die wir jetzt ja schon so lange haben. Und dann wurde er unter anderem gefragt, ja, ist dieser Roman eine Warnung? Hat er gesagt, wie Warnung? Ist doch schon in ganz vielen Ländern so. Ist doch schon so, dass du nichts darfst und dass du,
Absolut.
Dass du fliehen willst, dass du weg willst, dass du unterdrückt wirst, dass Menschen ihre Meinung nicht sagen dürfen und so weiter. Also Chrissy, ich habe das noch nicht erlebt, dass in den letzten, ich würde mal fast sagen, im letzten Jahr, habe ich das nicht gehabt, dass mich ein Roman so packt. Und ich bin völlig begeistert davon und finde diese Frauenfigur so stark, finde die Kinder so, so irre beschrieben, richtig, richtig gut. Und das Thema, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Thema interessiert, weil ich komplett versaut bin durch die Schule, weil wir da natürlich Brave New World gelesen haben und 1984 und Animal Farm und all diese Dystopien, bei denen man so denkt, oh Leute, wie schrecklich. Und aber dieses Buch ist so eines dieser Bücher, bei denen man sagt, ja, ihr labert doch immer und sagt, während den Anfängen und wenn ihr über zum Beispiel über das Dritte Reich sprecht, dann sagt ihr doch alle, ja, warum habt ihr denn nichts getan? Ja, aber jetzt gerade passieren auch Sachen und man wird im Rückblick dann sagen, da hätten wir was tun müssen. Und das schwingt immer mit in diesem Buch, ohne dass es explizit ist. Null politisch, null, wird null dazu sich geäußert. Das ist alles in meinem Kopf gewesen, das hat das alles entzündet. Aber jetzt habe ich es dir ja sehr empfohlen. Ich wollte es dir eigentlich gar nicht so empfehlen, weil ich weiß, dass du...
Nee, das hast du wirklich nicht so gut kaschiert. Also das klang für mich wie eine eindeutige Empfehlung. Ich habe auch sogar richtig Bock, das zu lesen, obwohl ich auch nicht so ein Fan von Dystopien bin.
Ich doch auch nicht.
Gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber ich habe auch schon mal ein Dystopienbuch gelesen. Das hat mir auch richtig gut gefallen.
Welches war es denn?
Ich weiß nicht mehr, es spielte irgendwo in Mexiko, glaube ich. In Mexiko oder in Spanien. Ich glaube, es ist in Spanien. Mhm. Und da gehen irgendwie ein paar Menschen, die müssen irgendeinen Weg gehen. Und die gehen durch eine Stadt und es ist nirgendwo, irgendwo ein Mensch mehr.
Ja.
Es ist hinter mir irgendwo im Regal. Ja. Aber ich, ist jetzt ein paar Jahre her, kann mich nicht mehr dran erinnern. Das fand ich aber auch ganz toll.
Ist das nicht verrückt, also, dass sowas klappt, was Literatur kann? Ich bin durchgedreht. Ich saß da im Zug und dachte, verflixt, ich hatte Kopfhörer drin, weil so Menschen so laut waren. Da habe ich gedacht, aber hören die mich jetzt weinen? Ich habe doch Rotz da. Ich rotz doch hier rum. So, also das Buch heißt Prophet Song, heißt Paul Lynch und kommt im Herbst auf Deutsch raus. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Ich glaube, ich will dir noch was zu Matthias Politiki.
Ja, gerne.
Kurz erzählen, zu diesen sämtlichen Gedichten. Denn der schreibt, und deswegen mag ich die ja immer so, Gedichte, die eben auch sehr verständlich sind, aber auch immer sehr originell, auch oft mit viel Humor. Und es geht ganz oft über die kleinen Dinge, wie zum Beispiel der Schlachtermeister, der dich als Kind so fasziniert hat. Und das sind so Gedichte, die er schreibt. Oder natürlich auch Momente, die er auf einer seiner Reisen erlebt hat. Ja, zum Beispiel in Japan, da gibt es ein ganz kurzes Gedicht, das heißt 5 Uhr Enttäuschung. Das heißt einfach nur, endlich am Tempel. Doch er ist schon geschlossen, schweigt ohne mich heute. Also es ist jetzt ein ganz kurzes Gedicht einfach nur. Es geht auch immer wieder um Frauen. Da gibt's
aber
ein Gedicht,
das heißt, stimmt doch gar nicht. Schweigt ohne mich heute. Der war doch vorher geöffnet und da waren andere Leute drin zum Schweigen.
Ja, aber okay, gut, ja. Heute.
Aber
schon.
Das bezieht sich dann auf ihn. Schweigt ohne mich heute.
Nee, also 5 Uhr. Ich weiß auch gar nicht, ob 5 Uhr jetzt. Es ist 5 Uhr, ob das jetzt abends oder morgens.
Lies bitte nochmal.
Vielleicht ist er an dem Tag geschlossen.
Ja, lies bitte nochmal.
Endlich am
ja
Tempel.
Super.
Doch er ist schon geschlossen, schweigt ohne mich heute.
Okay, mit er heute ist schon geschlossen, war, jetzt. Dann war er tagsüber geöffnet, ist schon
Uhr.
Geschlossen, schweigt
ohne
mich.
Jetzt müsste es dann eigentlich heißen.
Oder ohne mich jetzt, ja.
Schweigt ohne mich, ja. Okay, oh, aber
das
geht auch immer
das musst du ihn fragen, warum er nicht jetzt gesagt hat. Sag eine Bekannte von dir.
Machen wir,
aber lass
wir,
meinen Namen
fertig.
Raus, ja. Sag eine Bekannte von dir, die wäre so eine Mecker-Tante, die hätte gesagt, es müsste doch eigentlich jetzt heißen und nicht heute.
Genau.
Steht da heute oder
wenn,
heute?
Heute.
Okay.
Ja. Oder wenn wir es dann doch verhandeln sollten, hier auch wieder eines dieser modernen Wörter, die jeder gute Journalist irgendwie braucht.
Verhandeln
oder das Narrativ.
Ja, Narrativ sein.
Ich hasse die Worte, ich hasse diese Worte auch. Verhandeln. Naja, da wird ja jetzt in diesem Diskurs wird ja irgendwie Folgendes verhandelt. Das sind für mich so 3 Signalwörter, die mich auf die Palme
da
bringen.
Kommt
Diskurs,
nichts raus aus denen.
Narrativ oder verhandeln.
Okay.
Es wird verhandelt. Auf jeden Fall. Falls wir das bei uns jetzt hier im Podcast verhandeln sollten, können wir dich aber mit unserem Vocoder ausstatten oder so, dass man dich nicht erkennt.
Nee, da machst du wieder, hast du nochmal dieses langsamer gemacht, was der eine Liebling hat doch gesagt, das war so lustig.
Ja, hab ich gemacht. Ja, weil es Hidden Track letztes
Mal
dabei.
Das habe ich nicht gehört, hast du es selber gehört?
Wollte ich dir noch schicken, witzigerweise.
Kannst du mir schicken?
Ich lache
mich doch selber kaputt.
Weil wir auch einfach so viel witziger sind auf 4/5. Das ist ja das Problem. Das ist so viel lustiger.
Scheiße.
Gut, wir sind ja auch nicht hier, um lustig zu sein, unbedingt. Aber das hat mir auch Freude gemacht. Ich wollte dir das schicken und habe das vergessen. War aber auch Arbeit erstmal. Ich musste erstmal transferieren in das Programm und auf 4/5 machen, dann wieder zurück. Mann, Chrissy. Also ist nicht ohne gewesen.
Ist ja, du bist ja ein DJ, ne?
Ja, okay. Es gibt auf jeden Fall, er schreibt auch viel über Frauen, ein Gedicht, das heißt Die Durchtriebenheit des Regens im Norden.
Da bist du ja schon diesen, in den Titel verliebt.
Auch diesen Sommer regnete es dutzendweise schöne Frauen aufs Pflaster. Wenn sie vor mir aufschlugen, zerplatzten sie mit einem Seufzer. Ich mag dieses Bild. Oder es gibt eine Hymne auf die Badeschlappenschönheit. Eine Hymne auf die Badeschlappenschönheit, die dir entgegenschlappt, so brasilianisch es nur irgend geht. Aber kein Wort über das Lockvogelgrüß Gottes Arschgeweiß. Ich mag da dieses Lockvogelgrüß Gott. So.
Ist ja auch bescheuert. Brasilianische, aha, die ist jetzt eine Schönheit, weil sie aus Brasilien kommt, oder was?
Nee, aber die wissen, wie man sich bewegt einfach. Und die machen das auch im Alltag viel mehr als
also bei uns. Also meine brasilianische Freundin,
da gehört
Freundin,
das bei
die
denen
geht
dazu.
Sehr normal.
Aber ist die in Brasilien?
Jetzt gerade lebt sie hier.
Aber wer weiß, wie die in Brasilien geht?
Ach so, naja, die wackelt schon ganz schön mit dem Hintern.
So, und das Gedicht, was ich jetzt eigentlich nur ganz kurz
hat ja gut
vortragen will. 5 Zeilen, ganz kurz, das ist von einem, der Abschied nimmt von Dänemark. Okay. Und da heißt es dann über Dänemark, das Land mit den langsamsten Autofahrern, den lockersten Säufern, ständig bemüht, den Landesrekord im Glücklichsein durch Heimwerkeln und Heckenschneiden nach oben zu treiben. Ein Rentnerparadies für alle, die sich den Rest des Lebens mit Softeis bekleckern wollen. Ich finde, das ist so eine schöne Beobachtung. Dänemark. Ja, also merkst schon an den Titeln der Gedichte, dass es da oft originell zugeht. Zum Beispiel hieß ein Gedicht, als ich ein wenig Harakiri machte und mir meine Chancen auf ein Jenseits ausrechnete. Oder noch mal den Denkspruch von einem Tagelöhner, einem Ort, der heißt Kamagasaki, glaube ich. Und dieses Gedicht heißt Mein Sake ist traurig. Und das darüber kann man noch ein bisschen philosophieren.
Also das Getränk?
Mein Sake ist traurig. Mhm. Mhm. Wenn du auch keine Blume bist, so bist du doch ein Gras am Wegesrand. Es gibt einen Ort, an dem du willkommen bist. Wenn nicht in dieser, dann in jener Welt. Und das dürfte dir auch gefallen, auch wenn du so skeptisch guckst gerade.
Ich möchte nicht gerne, dass mir das gefällt, aber es gefällt mir.
Wenn du auch keine Blume bist, du bist du doch ein Gras am Wegesrand.
Okay. Ja.
Gut, da waren so ein paar kleine Eindrücke, die mir jetzt noch gerade einfielen zu Matthias Politik.
Jetzt ist der wahrscheinlich auch noch ganz ein netter Mensch am Telefon, wahrscheinlich, wenn wir mit dem
super,
sprechen.
Super amüsant, das ist toll. Ja, ja, das ist der spitze.
Okay.
Naja, so, genau, das so als kleinen Einschub. Und vielleicht ganz am Schluss nur noch ein Gedanke, ob du das kennst. Ja. Ich habe das neulich in einem Film mal wieder beobachtet. Dass man sich, meistens ist es so eine Teenager-Geste, dass man sich frustriert aufs Bett wirft und anfängt zu weinen. Und da habe ich mich gefragt, das macht man schon auch im echten Leben, oder?
Habe ich noch nie gemacht.
Also weißt du, dieses bumm, und dann wirft man sich so mit dem Gesicht vorne aufs Bett und weint. Gibt es diese Geste
ich
im echten Leben?
Ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Oder ist schon lange her. Warte.
Ja. See, macht das jemand im echten Leben? Sonst werden bestimmt ein paar Teenager-Eltern noch schreiben. Ja.
Oh, das ist ganz gut, da musst du die Lieblinge fragen.
Oder?
Ich habe keine Ahnung, warte. Kenne ich das? Also kennst du es denn von dir selber?
Nein, kenne ich nicht, aber ich habe das in irgendeinem Film oder in einer Serie, habe ich das neulich wieder gesehen. Ja, das machen die immer, genauso wie man ja auch ans Waschbecken geht und sich so kaltes Wasser ins Gesicht macht. Oder wie man auch am Telefon sich nie verabschiedet in Filmen, sondern man legt einfach auf und du denkst, voll unhöflich jetzt. Aber
und vor allem,
ist halt
und ja.
Dramaturgie
und wenn
wichtig.
Jemand auflegt, guckt man anschließend noch aufs Telefon, ob der wirklich aufgelegt hat. Wobei, es hat doch aufgelegt, so egal.
Weißt du, genau, und ich glaube, dass wir Menschen uns ja ganz oft einfach auf eine bestimmte Art und Weise benehmen oder verhalten, weil wir es aus dem Kino so kennen, weil wir es aus Filmen so kennen. Das finde ich wirklich, wirklich irre. Und bei der habe ich mich gefragt, bei dieser Geste oder dieser Verhaltensweise, gibt es das im echten Leben? Dass man so, und dann duscht so richtig mit dem Gesicht. Nein, aber gut, sogar. Na, Bergdoktor habe ich ja nicht so viel gesehen. Es gab ja nur ein paar Folgen wieder.
Gibt es denn Teenager dort? Ja,
nee, nicht mehr. Nee, also da habe ich es nicht gesehen. Eher in anderem Film oder andere Serie und so.
Okay.
Aber du weißt es, du kennst das Bild. Du hast das Bild auch von dir so. Und dass man so weint, ins Bett weint. Oh, ich will nicht mehr, ihr seid doch alle
blöd.
Ihr seid
so
blöd,
du bist so doof. Ja, ja, nee.
Aber dass man
das
sich dann
auch nur,
aufs Bett
wirft.
Okay, so, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin sicher, es melden sich ein paar Eltern von Teenagern, die genau das beobachtet haben. Dann hören wir uns alle am Donnerstag wieder dann mit euren schönen Geschichten. Wie war der Tag, Liebling@gmail.com? Das ist die Adresse, die ich immer noch so reinhusche zum Schluss, damit überhaupt jemand schreibt am Ende noch. Weil ich vergesse es immer, das zu erwähnen.
Bis dann, Larry.
Bis dann.